Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Exzellente Arbeitgeber in der Steuerberatung. Ja, wie sich zur Sommerzeit gebührt, sind wir in den Süden der Republik gegangen für die nächste Aufnahme. Wir sind heute konkret zu Gast in Augsburg bei der Steuerberatung Epple, Hörmann und Partner. Zwei wunderbare Gesprächspartnerinnen, auch das nicht jedes Mal der Fall, mit Frau Dorothee Hallerbach und Frau Katrin Melder, ihrerseits beide Mitgesellschafterinnen der Kanzlei. Und ich freue mich, dass wir heute eine spannende Überschrift haben, die einfach lautet: Macher machen, auch im Steuerrecht. Eine sehr bedeutungsvolle Überschrift, die wir gewählt haben. Und ich freue mich, dass wir das im Laufe des Podcasts etwas auflösen können für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, und würde mich freuen, Frau Hallerbach, Frau Melder, wenn Sie sich, aber natürlich auch Ihre Kanzlei, kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen.
Ja, hallo. Ich würde anfangen mit der Kanzlei. Die Kanzlei EHK wurde 1987 als Einzelkanzlei und Steuerberatungskanzlei gegründet. Im Jahr 1994 kam Herr Dr. Hörmann als erster Rechtsanwalt dazu, sodass wir ab dem Zeitpunkt tatsächlich nicht nur Steuer-, sondern auch Rechtsberatung bieten konnten. Wir sind in den Jahren seit 1994 sowohl organisch als auch durch Zukäufe gewachsen und haben heute knapp 60 Mitarbeiter und 9 Partner. Wir haben bereits seit der Gründungsphase einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt, weg von der reinen Deklarationsberatung hin zur umfassenden steuerlichen, wirtschaftlichen und wirtschaftsrechtlichen Beratung unserer Mandanten. Unser Fokus liegt auf der Beratung von Unternehmensmandanten. Ziel dabei ist, das unternehmerische Umfeld der Mandanten insgesamt zu optimieren. Erforderlich dafür ist zum einen, das Geschäftsmodell der Mandanten genau zu kennen, und dann dafür die passenden Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sich das Geschäft optimal entwickeln kann. Das kann sein, eine optimierte Unternehmensstruktur, die wir bieten. Das kann eine Nachfolgeberatung sein. Das kann aber auch einfach darin liegen, dass wir die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Mandanten mal anschauen und überprüfen und neu gestalten. Daneben ist ein wichtiger Baustein auch die wirtschaftsrechtliche Beratung. Und weil wir sehr gut in der Augsburger Bankenwelt vernetzt sind, kommt hinzu die Beratung bei Finanzierungsfragen, wo wir den Mandanten sehr oft hilfreich sein können. Unser Motto "Macher machen" soll am Ende des Tages heißen, dass wir zwar als Berater auch immer darauf bedacht sind, auf Risiken hinzuweisen, dass wir aber im Ergebnis unseren Mandanten helfen wollen, und unser Mandanten ist nicht damit gedient, zu sagen, da und da sind Risiken, sondern unseren Mandanten ist damit geholfen, wenn wir sagen, so und so würden wir es machen, auch unter Berücksichtigung der Risiken. Die Besonderheit unserer Kanzlei ist, denke ich, auch, weil wir dieses Geschäftsmodell haben, dass wir mit 20 Berufsträgern einen sehr guten Anteil an Beratern haben im Vergleich zu anderen Kanzleien, wodurch wir natürlich dieses Geschäftsmodell auch sehr gut umsetzen können. Mein Name ist Dorothee Hallerbach. Ich bin Rechtsanwältin und Fachanwältin für Steuerrecht. Ich habe promoviert im Bereich der Besteuerung der Personengesellschaften und bin seit 2017 Honorarprofessorin an der Universität Ulm. Ursprünglich komme ich aus Köln, habe, denke ich, noch so ein bisschen mehr die rheinische Frohnatur bewahrt und bin aber seit Beginn des Studiums 1986 in Augsburg, bin verheiratet und habe 3 Töchter.
Ja, auch von meiner Seite ein Hallo. Mein Name ist Katrin Melder. Ich bin Rechtsanwältin, Steuerberaterin und Fachanwältin für Steuerrecht und Handels- und Gesellschaftsrecht. Aufgewachsen bin ich im beschaulichen Bad Kissingen in Unterfranken. Böses Zungenbehaupten, das gehört nicht zu Bayern, aber gut. Zum Studium hat es mich dann nach Freiburg verschlagen, wo ich auch die ersten Jahre meines Berufslebens verbracht habe. 2012 bin ich dann aus familiären Gründen nach Augsburg gezogen. Das ist mindestens genauso schön wie Freiburg, finde ich. Und seit 2013 bin ich bei der EHK und seit 2020 auch als Gesellschafterin. Bin verheiratet und habe eine 12-jährige Tochter.
Ja, sage ich mal vielen Dank. Ich denke, alle Berufskolleginnen und Kollegen haben jetzt ehrfürchtig, wie ich auch, vor den wirklich profunden fachlichen Erfahrungen den Hut gezogen, so zumindest mal bildlich. Und ich finde es ja beeindruckend, dass Sie da auch andere Wege gehen. Vor allem, was Sie haben es angesprochen, den Punkt werden wir sicherlich nochmal vertiefend eingehen auf die hohe Anzahl von Berufsträgern und auch wie Ihr Geschäftsverständnis in der Beratung ist. Weil was uns zusammenführt, ist ja noch nicht das Geschäftsmodell, sondern ja, dass Sie ja auch wunderbare Arbeitgeber von 60 Beschäftigten sind und Sie sich im letzten Jahr erfolgreich mit Ihrer Kanzlei für die Auszeichnung exzellente Arbeitgeber beworben haben. Das war das erste Mal jetzt, wo Sie dabei waren. Und ich stelle an der Stelle immer gerne die Frage, was hat Sie denn so bewegt, diesen Schritt zu gehen? Was war für Sie ein wichtiger Aspekt, sich für dieses Arbeitgebersiegel zu bewerben?
Ja, wir sind tatsächlich zum ersten Mal dabei, weil wir in der Vergangenheit eigentlich nie Probleme hatten, neue Mitarbeiter zu gewinnen. Wir hatten immer qualifizierte Bewerbungen und konnten da wirklich aus einer Vielzahl auswählen. Das hat sich aber seit Corona geändert. Seit Corona sind die Bewerbungen sehr dürftig geworden, sowohl fachlich als auch vom Umfang her. Und seit Corona und seit wir dann auch mal Personaldienstleister in Anspruch genommen haben, haben wir auch eine größere Fluktuation als früher. Insbesondere Mitarbeiter, die durch Personalberatungsfirmen vermittelt werden, sind auch sehr schnell häufig wieder weg. Und dann haben wir uns überlegt, was können wir tun, dass ausreichend eben nicht mehr nur noch die Mandatsakquise ist, sondern auch die Mitarbeiterakquise. Und auf den Wettbewerb sind wir dann gekommen, weil Kollegen von uns das Siegel schon hatten. Und wir zunächst mal gedacht haben, es ist vielleicht ein gutes Marketinginstrument, dieses Siegel zu haben. So wie man auch von Focus Money ein Siegel hat und alle möglichen anderen Siegel. Und dann haben wir aber im Laufe des Prozesses festgestellt, dass es nicht nur ein Siegel ist, sondern dass da umfangreiche Beratung mit verbunden ist. Wir haben uns im Anschluss eben auch an die Betreuung im Rahmen dieses Siegels, da haben wir uns professioneller aufgestellt. Wir haben jetzt aus dem Mitarbeiterkreis eine Mitarbeiterin für HR ausgewählt, die auch eine Vertrauensposition bei uns in der Kanzlei hat. Und wir haben auch begonnen, zwischenzeitlich unsere Kanzleistrategie nochmal klarer aufzustellen, um auch hier für Mitarbeiter interessanter zu werden und vielleicht auch die passenderen Mitarbeiter zu finden.
Ja, dann nehme ich gleich das Stichwort auf, Kanzleistrategie. Sie haben ja wunderbar Ihre Kanzlei am Anfang vorgestellt. Ich kann das, glaube ich, nochmal deutlich sagen, als Externer, also ich zähle zu den ganz großen Beratungsgesellschaften, ja doch in der Großregion Augsburg, die ja nicht nur die Stadt Augsburg, sondern auch sehr große angrenzende Landkreise bis weit in den Allgäu hinein umfassen und haben da ja sich als Beratungsansatz eine gute Kombination zwischen Deklaration und steuerliche Beratung auf die Fahne geschrieben. Auch das gerade für mittelständische Unternehmen. Und was ich bemerkenswert finde, zu sagen, wir gucken auch auf die steuerliche Gestaltungsberatung, auch insbesondere im Steuerrecht. Ja, was hat Sie dazu bewogen oder vielleicht schon von Gründung an die Kanzleigründer auch bewogen, gerade diesen Weg zu gehen? Man kann ja auch nur das Deklarationsgeschäft machen.
Ja, also der Mittelstand, den wir ja, das ist unser Mandantenstamm besteht ja meist aus dem mittleren und größeren Mittelstand. Der sucht ja häufig nach langfristigen Partnerschaften und das eben auch im Bereich der Steuerberatung. Und durch die Fokussierung auf diesen Mandantenstamm kann man eben stabile und langfristige Mandate aufbauen. Außerdem haben die mittelständischen Unternehmen komplexere Strukturen oftmals als jetzt kleinere und benötigen daher eine spezialisierte Beratung. So können wir unsere Expertise eben gewinnbringend einsetzen. Wir sind ja, weil Sie den umfassenden Beratungsansatz, den Gestaltungsberatungsansatz angesprochen haben, wir sind spezialisiert auf Unternehmensumstrukturierungen, Unternehmenskäufe und Unternehmensnachfolgen. Und gerade auch diese Themen lassen sich eben beim mittleren oder größeren Mittelstand besonders gut anbringen, da bei denen Mandanten einfach der entsprechende Bedarf vorhanden ist. Und die Unternehmen auch einfach oft stabil sind und ein größeres Wachstumspotenzial haben, sodass es eben zu solchen Beratungsbedarfen überhaupt kommen kann. Dann liegt bei uns, was den Mittelstand angeht, eben ganz klar der Fokus auf den inhabergeführten Mittelstand, weil wir da unsere Qualifikationen und Spezialisierungen, die wir einleitend geschildert haben, optimal einsetzen können und den Inhaber als Sparringspartner haben für die gemeinsame Weiterentwicklung seines Unternehmens.
Ja, ich denke, es gibt einen guten Einblick, wie umfassend da Ihr Tun ist. Also wir haben mal die Überschrift hat gewählt, auch Ihr Machen ist. Denn Macher machen ja. Da würde ich die Frage gerne nochmal dran anschließen. Das, was Sie beschreiben, ist ja durchaus eine komplexe Situation. Sie haben auch nochmal ein bisschen schon Ihr Thema Personalstruktur angesprochen. Aber ich würde gerne nochmal schauen, was heißt denn gerade so ein Ansatz, den Sie wählen, für eine interne Organisation in Ihrer Größenordnung?
Bei der internen Organisation haben wir natürlich schon verschiedene Herausforderungen. Die erste Herausforderung ist erstmal den Mitarbeitern zu vermitteln und auch durch Schulungen und immer wieder interne Schulungen klarzumachen, was eigentlich die Kanzlei-DNA ist. Die kommen ja häufig aus, sage ich mal, klassischen Steuerberatungen, die tatsächlich überwiegend das Deklarationsgeschäft machen. Und wir haben die Herausforderung, die an unserem Ansatz, nämlich wir beraten den Mandanten, wir unterstützen den Mandanten in allen Bereichen, für die wir Expertise haben, die Mitarbeiter da dann auch hinzubringen, dass sie das auch als unsere DNA verinnerlichen. Die weitere Herausforderung ist natürlich dadurch, dass wir relativ vernetzte Strukturen haben. Wir haben mal steuerliche Fragestellungen, mal rechtliche Fragestellungen, die Organisation so zu schaffen, dass alle Mitarbeiter da an einem Strang ziehen. Und dass insbesondere auch die interne Kommunikation passt, dass wenn der Rechtsanwalt einen Vertrag macht, dass es am Ende des Tages dann auch beim Steuerberater, der den Vertrag im Abschluss umsetzen muss, ankommt. Und das ist tatsächlich eine der größten Herausforderungen, die interne Kommunikation entsprechend aufzustellen. Und auch da haben wir jetzt angeregt, durch dieses Arbeitgebersiegel im Frühjahr mal im zweitägigen oder viertägigen, glaube ich, sogar Workshop gemacht, in denen die Mitarbeiter mit uns zusammen Möglichkeiten erarbeitet haben, wie wir die Kommunikation verbessern. Ja, soweit zur internen Organisation. Also die größte Herausforderung, würde ich sagen, und ich denke, das wird bei vielen Kollegen ähnlich sein, wenn man sich umhört, ist immer das Thema Kommunikation und Organisation der Kommunikation die größte Herausforderung.
Kommunikation ist häufig auch eine Herausforderung. Ich glaube, ich stelle es bei Ihnen auch nochmal in besonderem Maße, weil Sie auch hohen Qualitätsmaßstaben selbst verschrieben haben, sagen, wir wollen nicht nur ein Ergebnis abliefern, wir wollen ein gutes oder sehr gutes Ergebnis abliefern. Wenn Sie da nochmal drauf schauen auf diesen Aspekt Qualität, gibt es daneben Kommunikation noch zusätzliche Aspekte, die man mit berücksichtigen muss in Ihrer Größenordnung oder vor dem Hintergrund Ihres Tuns?
Ja, also das ist sicherlich wichtig, dass wir laufend umfangreiche Fortbildungsprogramme für unsere Mitarbeiter haben und da auch viel Zeit und Geld rein investieren. Also bei uns kann eigentlich jeder die Fortbildung machen, die Sinn macht natürlich und für uns zu gebrauchen ist, aber da sind wir tatsächlich sehr breit aufgestellt und auch großzügig, was das angeht. Ja, die Herausforderung wird sein, dass man in Zukunft einfach geeignetes, qualifiziertes Personal findet und für jeden halt auch die individuell passenden Fortbildungen dann wählt, um den Mitarbeiter einfach so weiterzuentwickeln und dass er unsere Qualitätsmaßstäbe eben erfüllen kann. Ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass man noch regelmäßiger, als wir das vielleicht schon tun, Feedback von Mandanten einholt, um die Qualität zu sichern oder den Standard zu sichern. Weil mit so einer Auswertung, also wenn man die Antworten da auswertet, dann kann man eben die Qualität seiner Dienstleistungen vermutlich noch besser überprüfen und gegebenenfalls eben anpassen. Und dann haben wir uns, also da sind wir noch so ein bisschen in den Anfängen, dass wir ein strukturiertes Mentoring-Programm aufbauen und auch ein Tool zum fortlaufenden Austausch unter den Mitarbeitern oder innerhalb der Kanzlei, damit eben alle wissen, wie Prozesse einfach am besten funktionieren oder auch fachliches Wissen weitergegeben wird. Und ja, Ziel ist ganz klar, dass möglichst alle Mitarbeiter ein gleich hohes Qualitätsniveau erreichen.
Heißt ja für mich, Frau Melder, und auch nochmal an Frau Hallerbach, dass für Sie das Thema Personal- und Führungskräfteentwicklung ja in den letzten Jahren und ich glaube zunehmend, Sie haben den Ausblick nach vorne auch schon gegeben, ja, eine hohe Bedeutung hat und auch weiterhin bedeutungsvoll sein wird. Ich würde dann gerne an dem Punkt nochmal Mitarbeiterentwicklung auf Ihre Besonderheit eingehen, die Sie vorangestellt haben. Bei 60 Mitarbeitern, 20 Berufsträger, das ist nicht Standard in der deutschen Steuerberatungskanzlei. Da stellt sich die Frage, und das hat Frau Melder ja auch gerade ein bisschen gestreift, wie schaffen Sie es denn immer wieder, auch so eine hohe Zahl von Berufsträgern für Ihr Unternehmen zu begeistern? Also, und dann natürlich auch, Sie haben es angesprochen, für Ihre spezifischen Anforderungen auch zu qualifizieren.
Ich denke, da sind mehrere Aspekte wichtig. Der eine Aspekt ist, dass wir natürlich durch unsere Mandantenstruktur eine Vielzahl von interessanten Mandanten haben, aus unterschiedlichsten Branchen, mit unterschiedlichsten Menschen auch, die natürlich für Mitarbeiter immer interessant sind. Und dadurch, dass wir eben nicht die kleineren Mandanten haben, sondern größere Mittelständler oder mittlere Mittelständler, haben wir natürlich auch sehr umfassende und interessante Aufgabenstellungen. Das reizt natürlich den Berater auch. Die Berater arbeiten bei uns selbstständig. Die haben im Prinzip den primären und umfangreichsten Kontakt zu den Mandanten. Die arbeiten mit denen auf Augenhöhe. Und ich denke, das ist was sicherlich für die Mitarbeiter auch spannend ist. Dann haben wir natürlich auch die üblichen Themen, wie wir haben eine sehr, sehr flexible Arbeitszeit. Wir haben zum Jahreswechsel, weil wir auch sehen, dass sich die Arbeit immer mehr verdichtet, eine 36-Stunden-Woche eingeführt mit der Möglichkeit, alle 14 Tage einen freien Tag zu nehmen, ohne vorher Überstunden zu klopfen, weil wir auch sehen, dass das für die Arbeitsqualität nicht gut ist. Ich denke, das ist sicherlich ein Gesichtspunkt, den wir haben. Wir haben ein ziemlich familiäres Arbeitsumfeld. Also bei uns, man kriegt es immer wieder mit, die Mitarbeiter sind untereinander auch gut befreundet. Wir haben jetzt einen Mitarbeiter gewonnen, der kam aus Stuttgart und sucht hier einfach Anschluss und erhofft sich bei uns, den Anschluss auch zu bekommen. Und was ich auch noch für wichtig halte, nachdem hier zwei Frauen sitzen, die auch beide Mütter sind, wir haben wirklich sehr flexible Arbeitsmöglichkeiten für Mütter. Wir haben inzwischen kann jeder mindestens 2 Tage in der Woche ins Homeoffice. Wir sind sehr flexibel, wenn mal ein Kind krank ist und betreut werden muss. Wir haben selber einfach die Erfahrung, Familie und Beruf zu vereinbaren. Und ich denke, das ist ein ganz großes Plus bei uns, dass wir einfach sehen, da muss man als Arbeitgeber flexibel sein. Und das wissen unsere Mitarbeiter auch sehr zu schätzen.
Ja, also vielen Dank für dieses wunderbare Praxisbeispiel und Sie haben es ja noch auf die persönliche Ebene aufgehoben, zu sagen, wir wissen, worüber wir sprechen, wie die Herausforderungen sind. Ich denke, das ist immer ein sehr gutes Beispiel. Spreche aber auch gerade mit Führungskräften aus der Kanzlei und Sie haben sich vor allzu langer Zeit entschieden, wie ich aus dem Vorgespräch weiß, auch noch einen Schritt weiter zu gehen, auch für die Kanzlei neben der Partnerebene, auch eine zweite Führungsebene aufzubauen. Warum war dieser Schritt aus Ihrer Sicht notwendig und richtig?
Er war notwendig und richtig, weil wir inzwischen eine Größe erreicht haben, in der wir das nicht mehr alleine stemmen können. Wir hatten immer das Credo flache Hierarchien und der Gründer unserer Kanzlei und wir auch haben immer eine offene Tür für die Mitarbeiter auf. Aber das hat natürlich dazu geführt, dass wir niemandem mehr gerecht geworden sind. Wir sind den Mitarbeitern nicht mehr gerecht geworden, weil wir die Zeit einfach nicht mehr hatten, uns um da alle um die Details zu kümmern. Wir sind dann aber auch in der Mandatsarbeit überlastet gewesen, weil wir nicht mehr in der Lage waren, neben der Betreuung der Mitarbeiter auch die Mandanten so zu betreuen, wie wir uns das vorstellen. Und deswegen war es zwingend notwendig, eine Mittelebene einzuziehen. Das haben wir zunächst gemacht im Bereich der FIBO, im Bereich Lohn und im Bereich Verwaltung, weil wir bei den Beratern so ein bisschen Bedenken hatten, da nicht mehr als unmittelbarer Ansprechpartner da zu sein. Aber wir haben jetzt eben in dem Zuge festgestellt, das reicht alles nicht, sondern wir brauchen jemanden, der sich speziell um HR kümmert und da der Ansprechpartner auch für alle Mitarbeiter ist, sodass wir von diesen Alltagsfragen ein bisschen entlastet werden.
Ich glaube, da haben jetzt ein paar Kollegen ganz aufmerksam zugehört und wahrscheinlich auch im Stillen gerade genickt, Frau Hallerbach, zu sagen, das Thema kennen wir, das Thema ist uns sehr vertraut. Also danke da auch nochmal für den Einblick. Und jetzt mag ich schon zum Ende hin unseres Podcasts eigentlich nochmal unsere gemeinsame Überschrift für heute aufgreifen. Sie waren ja mutig. Sie haben sich getraut, in der Außenpositionierung einen eigenen Claim zu definieren. So sagt man das in der Marketingsprache. Nämlich mit dem Markenclaim Macher machen. Das ist ja Anspruch und Herausforderung zugleich. Da habe ich mal ein bisschen die eindringliche Frage, wie beteiligen Sie denn auch Ihre Mitarbeiter, dass die auch dieses Verständnis, diese Haltung des Machens gut praktiziert wird?
Naja, also wir pflegen eine offene Kommunikationskultur. Wir versuchen immer, schaffen wir das natürlich auch nicht, die Mitarbeiter oder den Mitarbeitern die Unternehmensziele und Entscheidungen transparent zu machen. Und die Mitarbeiter haben auch die Möglichkeit, jederzeit und auch in Team-Meetings, also so wie wir das mit dem Kommunikationsworkshop gemacht haben, ihre Ideen und Vorschläge einzubringen. Und dadurch fühlen sie sich einfach eingebunden und motiviert, aktiv an der Kanzlei-Entwicklung zur Kanzleientwicklung beizutragen. Und eben dann auch die Haltung des Machens zu verinnerlichen. Wir ermutigen unsere Mitarbeiter, Verantwortung für ihre Aufgaben zu übernehmen und proaktiv Lösungen zu entwickeln. Das stärkt deren Selbstbewusstsein, nimmt uns natürlich auch Arbeit ab. Und stärkt die Bereitschaft, sich als Macher einfach zu beweisen.
Ich denke, das war ja schon eine Reihe von Gründen und Aspekte, die Sie angeführt haben, Frau Melder. Das ist wunderbar. Ich würde gerne nochmal auf den Punkt auch nochmal, Sie haben das ja angesprochen, Frau Hallerbach, angestellte Berufsträger. Was löst dieser Claim, was bedeutet dieser Claim gerade auch nochmal für diesen Personenkreis im Besonderen?
Ja, also die... Unsere Erwartung ist da, dass die angestellten Berufsträger nicht nur ihre Aufgaben erledigen, sondern auch proaktiv nach Verbesserungspotenzialen suchen und eben innovative Lösungen entwickeln. Die müssen kontinuierlich ihre Fachkenntnisse erweitern und auch ein neues Bestand halten, um halt eben die qualitativ hochwertige Beratung, die wir bieten wollen, zu gewährleisten. Dann müssen Berufsträger natürlich auch eng mit den Kollegen zusammenarbeiten und ihr Wissen teilen. Das führt dann auch dazu, dass ein starkes Teamgefühl da ist und die Effizienz auch erhöht wird. Und als Führungskräfte oder potenzielle Führungskräfte sollen Berufsträger eben auch als Vorbilder fungieren und die Werte und die Haltung des Machens eben aktiv vorlegen und auch fördern.
Ja, danke auch für diese Ergänzung. Ich mag zu dem Thema Macher machen auch nochmal einen Punkt aufgreifen, den Sie schon gestreift haben in Ihren Ausführungen, das Thema Personalgewinnung. Das ist ja nicht nur Ihr Claim als Dienstleister, das ist ja auch Claim als Arbeitgeber. Ja, wie hilft Ihnen das nach Ihrer bisherigen Erfahrung denn auch dabei, die richtigen Mitarbeiter für das eigene Unternehmen zu gewinnen?
Also dieser Claimmacher machen, der signalisiert nach außen, dass die Kanzlei eine dynamische, proaktive und lösungsorientierte Arbeitskultur pflegt. Und das zieht Bewerber an, die eben diese Werte teilen und in so einem Umfeld auch arbeiten möchten. Und zeigt aber auch ganz klar die Erwartung und die Kultur der Kanzlei, was halt den potenziellen Mitarbeitern helfen soll, einzuschätzen, ob sie zu uns passen.
Also auf der einen Seite eine anziehende Kraft entwickeln, also für die Richtigen, die sich auch im gleichen Selbstverständnis den Aufgaben stellen, aber auch, glaube ich, eine positive Abgrenzung, um zu sagen, wer sich da nicht angesprochen fühlt, der ist vielleicht in einer anderen Kanzlei besser zu Hause. Das wäre jetzt meine Interpretation Ihrer Ausführungen.
Mhm. Ja.
Ja, zum Schluss erlaube ich mir noch eine ganz persönliche Frage. an Sie beide und freue mich auch über zwei Antworten. Was muss denn aus Ihrer ganz persönlichen Sicht, die sind ja beide tief in der Branche verankert, verwurzelt, noch weiterentwickeln und zusätzlich entwickeln, damit die Branche, nicht nur Ihre Kanzlei, sondern wir gucken auf die Branche, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung insgesamt, ja, mehr als Macher wahrgenommen wird und nicht nur als, wenn ich es provokant sagen darf, Zahlenverwalter wahrgenommen wird?
Ich denke, das Problem in unserer Branche ist sehr häufig, dass wir aufgrund der Vielzahl von Aufgabenstellungen, die von außen an uns herangetragen werden, nicht die Kapazitäten haben, über die reine Zahlenverwaltung hinaus tätig zu werden. Das ist aber nicht das, was die Mandanten sich wünschen. Die Mandanten wünschen sich einen ergebnisorientierten Problemlöser. Und ich glaube, wir müssen wirklich wegkommen, wobei das die Herausforderung sein wird, dafür die menschlichen Kapazitäten zu haben. Wir müssen davon wegkommen, nur abzuwickeln, sondern die Branche müsste eigentlich wirklich nach draußen gehen und müsste die, ja, als Problemlöser wahrgenommen werden. Das ist auch das, was unseren Beruf ja so spannend macht, dass wir nicht nur reine Zahlenkolonnen hintereinander schreiben können und eine Bilanz erstellen können, sondern dass wir die Probleme für unsere Mandanten lösen können. Das, finde ich, ist das, was wir ja auch mit Macher machen ausdrücken wollen. Und ein zweiter Punkt, das ist eher so meine Branche, die Rechtsanwaltsbranche, die neigt sehr häufig dazu, in gutachterlicher Feststellung Probleme darzustellen und Risiken darzustellen, ohne dem Mandanten zu sagen, was er eigentlich tun soll. Und auch da, finde ich, hat gerade die Anwaltsbranche noch sehr viel Lernbedarf, zu sagen, ja, da ist ein Risiko, aber jetzt mach es halt, weil ohne ein Risiko brauchst du nicht als Unternehmer tätig zu sein. Das wäre so das, was ich mir vorstelle.
Ja, also ich, ich denke, dass man sehr viel mehr noch auf die Mandanten eben zugehen muss. Also nicht, wenn man das Mandat dann mal gewonnen hat, dann eben bei der reinen Deklaration bleiben, sondern man muss halt immer mit dem Mandanten in Kontakt sein, um auch festzustellen, wo es denen gerade der Schuh drückt und da auch eben, wie meine Kollegin schon gesagt hat, einfach dann irgendwann auch mal bei der Entscheidung Hilfe leisten und nicht immer sagen, ja, da ist das Problem und da ist das Problem. Unser Kanzleigründer hat zu mir gesagt, wir haben kein Problem, wir haben maximal keine Lösung. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Herangehensweise. Und das zeigt eigentlich auch schon, dass, ohne dass wir den Claim damals schon hatten, er auch schon sich als Macher wahrgenommen hat und eben ja die Dinge einfach getan hat, die zu tun waren. Und jetzt nicht ohne Rücksicht auf Verluste natürlich, aber einfach ja abgewogen hat, was jetzt hier sinnvoll ist und wo man jetzt einfach auch mal ein Auge zudrücken kann oder sagen, das können wir jetzt nicht bis ins Letzte eben feststellen, was hier, wo jetzt hier noch ein Problem liegen könnte und man muss es halt einfach mal tun. Auch um festzustellen, ob es dann funktioniert oder nicht, kann auch passieren.
Ja.
Ja, dann sage ich vielen Dank für Ihre sehr, sehr persönlichen Ausführungen. Auch am Ende nochmal eine klare Positionierung, wo Sie mit Ihrer Kanzlei stehen. Also ich kann Ihnen nur für die Weiterentwicklung da ganz, ganz viel Erfolg wünschen. Sag nochmal danke, dass Sie heute Gesprächspartner waren. Ich denke, die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer nehmen nochmal ja, ganz reflektiert Ihre Gedanken auf. Und ich hoffe, der eine oder andere findet auch für die eigene Kanzlei daraus einen guten Impuls. Vielen Dank an beide Damen, dass Sie heute meine Gesprächspartner waren.
Ja, vielen Dank auch, Herr Buch.
Vielen Dank.